Moin Lukas.
Moin Lutz.
Ich überlege an dieser Stelle schon mal offen und teile meine Gedanken mit dir. Vielleicht sollten auch wir bald eine Halbzeitshow einführen für unseren Podcast und uns Leute einladen, die in der Zwischenzeit nochmal für noch mehr Entertainment sorgen. Das wird heute auf jeden Fall Thema unserer Folge sein. Was haben wir noch mitgebracht?
Oh Gott, diese Anspielung lässt mich schon aufgeregt sein. 3 aus 9 haben wir mitgebracht, Bundesliga-Alltag und ja, so ein bisschen international auch. Dazu später mehr.
Sehr schön, dann kommt jetzt erstmal das Intro und dann gehen wir rein. Los geht's, Folge 67 der Couch Capitanos. Wow. Das war ein kleiner Ausblick, was ihr an einem lauschigen Juliabend, wobei das ist mit Zeitverschiebung in der USA, werden wir das Finale wahrscheinlich, dann wird es da wahrscheinlich nachmittags sein und bei uns abends. Ne? Die werden legen das ja schon immer, dass man es für die Europäer, die ja sehr fußballbegeistert sind, das WM-Finale auf jeden Fall gut gucken kann. Das heißt, es wird ein lauschiger Sonntagabend im Juli 2026 sein, wenn Coldplay die Bühne betritt, um eine Halbzeit-Performance abzuliefern in der Mitte des WM-Finals. Lukas, was hältst du davon?
Also, gar nichts. Aber jetzt, wo ich dich so singen höre, finde ich, bist du prädestiniert, die Halbzeitshow abzuliefern. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, du würdest das in 15 Minuten hinbekommen. Und das ist genau der Knackpunkt, weshalb ich nichts davon halte. Wir sprachen gestern schon auf dem Weg ins Stadion dazu. Wir haben uns ja hier bei bestem Wetter eine Stunde genommen, um in den Volkspark zu spazieren, um das Zweitliga-Topspiel gegen Düsseldorf zu verfolgen, dazu vielleicht später mehr. Aber auf jeden Fall sprachen wir darüber. Und das ist ja auch mein Hauptkritikpunkt, die Halbzeit auszudehnen auf womöglich 20, 30 Minuten, um überhaupt so eine Show realisieren zu können, halte ich halt für den nächsten Schritt in die falsche Richtung, was die Kommerzialisierung des Sports angeht. Und ja, andere Sportarten haben tolle Facetten, die es sich hier und da vielleicht lohnt zu betrachten und sich inspirieren zu lassen, aber ich muss auch jetzt nicht aus dem Fußball eine Sportart machen, die wie so ein Mixtape aus allen Sportarten das Beste vereint. Lass die Halbzeitshow gerne beim Super Bowl, grüne Karten, pinke Karten, Two-Minute-Warnings und so weiter und so fort gerne da, wo sie sind. Das tut meiner Meinung nach überhaupt nicht Not, ich habe keinen Bock drauf.
Ich bin auch wirklich gespannt, wie das am Ende dann abläuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Halbzeitpause verlängern werden, weil eine Bühne aufzubauen, wieder abzubauen und einen vernünftigen Auftritt, der das ganze Spektakel überhaupt rechtfertigt, auch abzuliefern, das schafft man nicht in einer Viertelstunde. Da von diesem Gedanken können wir uns, glaube ich, verabschieden, dass es in einer Viertelstunde abgetan ist. Und ja, je nachdem, wie groß die Bühne ausfallen wird, muss da ein bisschen was passieren, damit das eben überhaupt so stattfinden kann. Und das finde ich dann eigentlich auch nicht geil, weil ein WM-Finale, da bin ich persönlich sehr oft einfach auch, ich habe so Bock auf dieses Spiel, weil das ist nun mal das größte Fußballspiel der Welt, alle 4 Jahre. Und wir haben gestern auch schon gesagt, mach doch gerne Entertainment vorm Anstoß, aber ich bin auch großer Fan davon beim Fußball und das ist ja zum Glück eine Sportart, wo das immerhin innerhalb der 1,5 Stunden Fußball plus Halbzeit, da wird sich wirklich auf den Sport konzentriert, weil du hast nicht wie in anderen Sportarten die Möglichkeit, Werbeunterbrechungen mitten im Spiel zu machen, sondern du hast halt nur die Halbzeit. Mhm. Und nehmen wir die Halbzeit noch mit dazu und ja, das ist mir auch ein Dorn im Auge, dass bei jeder TV-Übertragung eigentlich, da hörst du nicht mehr die Stimmen der Experten und ExpertInnen, du hörst eigentlich nicht mehr viel zum Spiel, sondern du hast nur noch einen dicken, fetten Werbeblock, 90 Sekunden, wo kurz über das Spiel gesprochen wird und dann gibt es den nächsten Werbeblock. Das ist ja auch schon nicht cool und zum Glück bei großen Turnieren auch oftmals anders, weil das dann auf den Öffentlich-Rechtlichen läuft und da dürfen die ab einer gewissen Uhrzeit keine Werbung mehr machen und dann hast du wirklich auch Zeit, mal eine Viertelstunde das Spiel zu analysieren. Und selbst das fällt dann ja auch bei dieser Tragweite dieses Spiels fällt das ja dementsprechend auch wahrscheinlich kürzer aus. Die werden Zeit haben, weil die Bühne auf- und abgebaut werden muss und dann kann man das irgendwie besprechen. Aber ich finde einfach diese Ablenkung von dem Spiel, das gefällt mir einfach überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist Fußball einfach von der Bedeutung weltweit, was den Sport angeht, es hat so viele Anhänger, so viele Fans und dann die Fans wieder mit etwas zu bombardieren, und in der Halbzeit noch für mehr Entertainment zu sorgen, als es eh schon da ist, das finde ich einfach nicht cool. Ich bin sehr gespannt, wie die Fans darauf reagieren werden, wenn das irgendwo funktionieren kann, dann in der USA. Also da hat die FIFA sich schon den richtigen Austragungsort und auch das richtige Finale ausgesucht, um sowas zu testen. Weil ich muss sagen, wenn das in London passiert oder wenn das in München passiert oder in Dortmund passiert, wo vielleicht dann ein WM-Finale in Deutschland stattfinden könnte oder auch Berlin, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da ein großes Five-Konzert geben wird.
Ja, zu Recht. Also das kann man natürlich, böse Zungen würden behaupten, in München kriegst du sowieso nie niemanden vom Hocker gehauen, egal mit was. Und beschweren tut sich da auch keiner großartig. Aber du hast schon recht, ich bin da bei dir, in Europa, auch in Südamerika, sowas abzuziehen, weiß ich nicht. Und das ist jetzt ja unsere ganz persönliche, subjektive Meinung und Sicht auf die Dinge. Aber wir sind ja auch ein Sandkorn im großen Sandkasten aller Fußballfans und wir dürfen ja da auch eine Meinung zu haben. Und die ist, glaube ich, in dem Fall eindeutig und same.
Ja, also ein Sandkorn würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind schon ein tragender, ein großer, ein Findling unter den Fußballfans eindeutig. Wir haben da schon eine gewisse Strahlkraft auch, eine gewisse Präsenz und da sollte man auch ruhig auf uns mal hören und uns auch mal fragen, bevor man sowas überhaupt entscheidet, weil wir haben einige hinter uns, die uns da auch den Rücken stärken werden. Und wir können es nicht mehr verhindern. Es ist mal wieder im stillen Kämmerlein der FIFA wird sowas entschieden, ohne irgendwie auch die Zuschauer am Ende mit einzubeziehen. Und das ist oftmals auch okay, wenn gewisse Dinge nicht unbedingt in den Händen der einzelnen Leute liegt. Aber oftmals werden die Fans dann von alleine ja auch schon laut. Das haben wir gesehen bei den Investorengesprächen zur DFL und in den möglichen Investitionen, die da gemacht werden sollen, was das bei den Fans teilweise auslösen kann. Diese Tragweite wird jetzt eine Halbzeitshow bei einer WM nicht haben, weil es dann einfach nicht zu viel Einfluss hat. Aber ja, wir haben noch ein paar Monate Zeit, um zu gucken, wieso die Stimmen dazu sind. Bisher habe ich tatsächlich verhältnismäßig wenig dazu gehört. Ich habe ein, zwei Stimmen irgendwie über Social Media eingefangen. Es gibt ja ganz viele Fußball-Podcasts und auch TikTok, Instagram und Co. Da sieht man dann immer mal so ein paar kleine Snippets, wo die auch ihre Meinung dazu kundtun. Und ich fand eine Meinung ganz gut von einem englischen Fußball-Podcast. Ich habe den Namen allerdings gar nicht mehr auf dem Schirm, wo einfach nur einer der Hosts gesagt hat, beim Football, der Sport ist dafür gemacht, für Werbeunterbrechung und für Show. Beim Fußball, da passiert durchgehend etwas und du hast gar nicht diese natürlichen Unterbrechungen im Spiel. Und das einfach künstlich einfach da aufzulegen von anderen Sportarten auf den Fußball, das brauche ich nicht. Das brauchte auch der Podcast-Host nicht. Also da war ich sehr im aligned mit seiner Meinung. Und ja, wir können es jetzt erstmal nicht verhindern, aber das ist tatsächlich auch nicht die einzige Neuigkeit rund um die Fußball-WMs, weil, Lukas, wir werden ja eh bald eine WM erleben mit anstatt 32, 48 Teams. Und jetzt kommt aber bereits der großartige Vorschlag der FIFA, das doch vielleicht auf 64 zu erhöhen, 2034, wenn es dann da heißt, 100 Jahre Fußball-WM. Und ich finde, es gibt, glaube ich, so 190 Fußballverbände. Ich finde einfach 2050 ist eine runde Zahl. Ich weiß gar nicht, da ist dann doch 16 Jahre später, müsste eine WM sein. Lass uns doch einfach alle Fußballverbände bei dieser WM antreten lassen. Und dann ist das Turnier über 3 Monate. Dann müssen wir halt hier und da ein bisschen was wegkürzen. Aber dann spielen wir von Mai bis Juli, August vielleicht auch noch, spielen wir ein großes Turnier. Das nur als Vorschlag noch kurz dazu.
Ja, find ich super. Eine klasse Idee. Wenn man Google fragt, gib mir mal die Liste aller Länder auf der Erde, dann impliziert die Aussage alle Länder auf der Erde ja auch, dass das noch weitergedacht werden kann, nämlich dann vielleicht so 2050 oder 2060 auch Städte und Länder auf dem Mars oder sowas, keine Ahnung. Wir erweitern das Ganze einfach dann auch um Galaxien und irgendwann spielen wir das ganze Jahr lang ein Turnier. Ist doch eine super Idee.
Ja, ich finde es wirklich manchmal absurd, dass man irgendwie sich denkt, okay, was macht denn so ein großes Turnier eigentlich aus? Und ja, das sind die Mannschaften der verschiedenen Kontinente aus verschiedenen Ländern und da eben auch mal Teams zu sehen, die man sonst überhaupt nicht auf dem Schirm hat, Spieler zu sehen, die sich für ihre Nation zerreißen und sich da auch in den Vordergrund spielen. Da sind schon einige Transfers aus solchen Turnieren entstanden, aber es lebt vor allem auch ab einem gewissen Punkt von der sportlichen Qualität. Wir haben bei EMs, die erweitert wurden, schon gesehen, dass das leider darunter leidet und bei WMs wird es nicht anders sein. Wir können uns alle noch an Gruppenspiele bei der WM erinnern, das ist noch nicht so lange her und ja, das Gefälle zwischen den Teams ist kleiner geworden, aber weil eben gewisse Nationen da aufgeschlossen haben zu der Spitzengruppe, aber bei 64 Teams weltweit, da sehen wir dann schon wieder sowas wie ein 8-0 von Deutschland gegen Saudi-Arabien oder Argentinien, Brasilien, Niederlande, England, Italien und Co. Spanien, die nehmen solche kleinen Teams dann schon auseinander. Und ja, für so eine Nation wird das bestimmt das Allergrößte sein, bei so einem Turnier dabei sein zu können. Aber wenn, dann doch unter Bedingungen, dass es wirklich auch eine Challenge ist, sich zu qualifizieren. Weil ab einem gewissen Punkt hast du ja das Gefühl, aus manchen Kontinenten, die eher kleinere Fußballverbände haben, da ist ja irgendwann dann jeder qualifiziert. Saudi-Arabien, sage ich schon. Südamerika, die haben doch nur 10, 12 Nationen, die überhaupt um die Qualifikation spielen. 5 sind davon, glaube ich, dabei. Wenn du das immer weiter erweiterst, dann irgendwann brauchst du keine Qualifikation mehr spielen.
So ist es. Also ich bin da komplett einer Meinung mit dir. Der Punkt, ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja die Qualität, die du eben auch angesprochen hast. Denn das Turnier als solches ist ja auch dazu gedacht, zu begeistern und auch den Fußball-Nachwuchsfan zu begeistern. Und da interkulturelles Facettentum reinzubringen und auch Nationen eine Chance zu geben, die große Bühne zu betreten, die sonst eben nicht die Chance haben, auch schön. Aber am Ende bringt es halt der ganzen Sache nichts, wenn die Fans überhaupt nicht abgeholt werden und sich eher denken, um Gottes Willen, also die Sportart an sich gibt mir nichts. Und das sehe ich so ein bisschen gefährdet, wenn ich mir angucke, dass völlig übermüdete und überlaufene Spieler, die in den Vereinen jedes Jahr mehr Spiele und Spiele machen müssen, dass die dann auch noch also auf halber letzter Rille so ein Turnier runterrutschen. Fände ich einfach schade und hat sich ja jetzt leider auch schon angedeutet.
Ja, wir haben jetzt auch schon ein Turnier im Winter gesehen. Mal gucken, ob sich das auch noch wiederholen wird, wenn der ein oder andere Austragungsort, der jetzt schon feststeht, eigentlich im Sommer nicht bespielbar ist. Und dann, ja, sind die Statuten deutlich biegsamer, als sie das vielleicht vor 20 Jahren waren, als noch gewisse Funktionäre nicht im Amt waren. Dass da zwielichtige Dinge getrieben wurden, hinter verschlossenen Türen, das haben wir in den letzten Jahren jetzt immer wieder erleben müssen, dass das aufgedeckt wird, aber es scheint immer noch mal einen stärkeren Grad anzunehmen und ja, die Schraube wird weiter gedreht. Mal gucken, bis sie irgendwann abbricht und wir irgendwie gar keinen Bock mehr auf sowas haben. Katar war ja schon ein gutes Beispiel dafür, dass viele Fußballfans gesagt haben, das machen sie nicht mehr mit. Aber lass uns doch mal von Halbzeitshow oder Entertainment beim Fußball zu unserem Zweitligabesuch gehen, weil da gab es auch eine gewisse Art von Entertainment als kleine Randnotiz. Und da muss ich dich fragen, Lukas, Heiratsantrag im Stadion, ja oder nein?
Na, definitiv nein, Alter. Aber du spielst natürlich auf ein tatsächliches Ereignis an. Es hat sich ja gestern im Stadion abgespielt. Wir saßen im Süden und das Ganze hat sich auf der Gegengerade, glaube ich, zugetragen, oder? Das dann in der zweiten Halbzeit?
Das war die Haupttribüne.
Ja.
Im Volkspark ist es Nord-, Ost-, Haupt- und Südtribüne. Es war auf der Haupttribüne.
Auf der Haupttribüne. Wir konnten es auf jeden Fall sehen aus der Entfernung. Dir ist es aufgefallen, weil plötzlich ein ganzer Block asynchron zum Spielverlauf angefangen hat zu klatschen und auch nicht so, wie man klatscht im Fußballstadion, wenn irgendwie ein gelungener Zweikampf geführt wurde, sondern wirklich ein Klatschen, so wie im Theater eher, ne? So.
Ja.
Und da hast du völlig zu Recht irritiert geschaut und identifiziert, dass da ein im Anzug gekleideter Mann seiner jetzt Verlobten einen Antrag macht vor dem ganzen Block. Ich glaube, sie hat das Trikot mit der Rücknummer 20 getragen. Ich konnte aber nicht erkennen, aus welcher Saison und welcher Name sich darauf befand.
Ja, war ein lustiges Ereignis, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich kenne das, wenn dann eher aus Videos in den USA. Es ist, glaube ich, häufiger gebraucht, dass man irgendwie bei seinem Lieblingssportteam im Stadion einen Antrag macht. Im Stadion bei der Bundesliga oder zweiten Bundesliga habe ich es tatsächlich noch nie erlebt. Fand ich ganz witzig. Ganz witzig fand ich insgesamt auch das Spiel, beziehungsweise freudig habe ich das Ergebnis vor allem auch zur Kenntnis genommen und den ganzen Spielverlauf, das hat schon Anlass zur Freude gemacht. Ich habe dich ja mitgenommen. Als Kölner hattest du natürlich auch großes Interesse daran, die Fortuna aus Düsseldorf verlieren zu sehen. Und da hat der Hamburger SV, der große HSV aus Hamburg, hat dir natürlich den Gefallen auch getan. Und in einem insgesamt recht dominanten Spiel, auch hier und da phasenweise, wo der HSV natürlich mal wieder eingeladen hat, inklusive beim 1:1. Aber rundherum war das eine solide Leistung mit einem verdienten Sieger. Das letzte Tor, das war vielleicht noch ein bisschen zu viel, das 4:1 von Otto Emerson Stange in der Nachspielzeit. Aber das 3:1 war auf jeden Fall mehr als gerecht. Und wieder mal hat auch der Fußballgott Davy Selke dazu beigetragen. Schönes Spiel insgesamt.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich bin gekommen, um die Fortuna verlieren zu sehen. Das ist passiert. Insofern vielen Dank dafür. Und ich muss auch sagen, so ein paar Erkenntnisse nehme ich als neutraler Zuschauer dann mit. Eins ist, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Fortuna Düsseldorf die zweitstärkste Auswärtsmannschaft dieser Liga ist, die jetzt, glaube ich, 21, 22 Punkte schon eingesammelt hat. Denn das war in Sachen Spieleröffnung und Spiel mit Ball eine glatte 6, also eine völlige Katastrophe tatsächlich. Und zweite Erkenntnis ist, wir hätten Davy Selke doch ganz gerne halten können und die 1,5 Millionen, die wir in unseren Wintertransfer Rondic gesteckt haben, hätten, glaube ich, auf dem Gehaltspapier von Davy ja auch gut investiertes Geld sein können. Dritte Erkenntnis ist, es war jetzt insgesamt wieder so ein typisches Zweitligaspiel vom Niveau her. Nichts, wo ich unterm Strich komplett den Hut vorziehe, aber was ihr halt gut gemacht habt, ist, habe ich glaube ich auch gestern schon gesagt, 4 verschiedene Torschützen, ihr macht 4 Buden, ihr seid da auch recht effizient unterwegs, habt 2-3 weitere Großchancen vergeben, aber unterm Strich ist das gut gewesen und das ist etwas, da blicke ich schon ein wenig neidvoll drauf, denn wie du weißt, schaffen wir es ja nicht über ein 1:0 hinaus, beziehungsweise über ein Tor im Spiel hinaus und ja, von daher muss ich sagen, ihr habt das völlig zurecht gezogen und ihr, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ihr zieht die Saison generell solche Spiele eigentlich in eure Richtung, sei es gegen die Kleinen, gegen die ihr in den letzten 7 Jahren immer verloren habt und jetzt auch die Frühlingsspiele. Ich bleib bei meinem Take aus der Hinrunde, aus der frühen Hinrunde, ihr geht hoch.
Ja, das wäre sehr, sehr schön, wenn das endlich klappt. Ich hatte große Bedenken, dass nach der Niederlage in Paderborn der Frühling geht los und wenn du jetzt wieder gegen Düsseldorf in einem Topspiel im Frühling vielleicht auch wieder keine Punkte geholt hättest, dann wäre direkt wieder die Schreie, wären wieder laut geworden und da jetzt einfach direkt mit so einer Leistung zu kontern, das wird der Mannschaft mehr Sicherheit geben, das wird insgesamt dem Umfeld mehr Ruhe geben und mittlerweile bin ich auch sehr davon überzeugt, weil der HSV jetzt in einer Phase stark ist, in der er zuletzt in der zweiten Liga nie stark war und das ist im Finale der zweiten Liga, in der zweiten Liga-Saison, weil gegen Paderborn, das war ein kleiner Ausreißer nach unten und den gab es auch immer mal wieder in den letzten Wochen, dass man gegen kleinere Teams vielleicht auswärts glücklich gewonnen hat oder glücklich einen Punkt geholt hat, aber man hat wenig verloren. Man hat zu Hause dieses Jahr oder diese Saison noch gar nicht verloren Und auch unter Paul Ziehen ist jetzt erst ein Spiel, ich glaube in 9 oder 10 Partien jetzt verloren gegangen, was eine sehr passable Quote ist. Da hätten hier oder da auch sicherlich mehr Siege bei rausspringen können. Aber am Ende ist das eine gute Statistik unter Paul Ziehen. Und ja, die Mannschaft scheint im Takt zu sein. Da kannst du Leute reinbringen, du kannst teilweise durchrotieren und trotzdem wird Leistung gezeigt, auch wenn es mal eine schlechtere Leistung wie in Paderborn gab. Und das gibt mir auch wirklich Hoffnung, dass jetzt noch 9 verbleibende Spiele sind. Man hat 45 Punkte. In den letzten Jahren hat es sehr oft gereicht, so 60 bis 65 Punkte zu haben. Und die Aussicht, so 15, 16, 17 Punkte noch holen zu müssen aus 9 Spielen, das halte ich bei dem Restprogramm für durchaus realistisch. Und daher bin ich mittlerweile, ich werde natürlich noch nicht anfangen, irgendwie schon in Jubel auszubrechen, weil dafür wurde ich zu oft gebrochen in den letzten Jahren. Aber mein Gefühl sagt mir auch, es sieht so gut aus wie lange nicht. Und das wäre wirklich schön. Und im besten Fall geht ja auch der erste FC Köln hoch. Und dann haben wir beide was zu feiern im Mai. Von mir aus kann es das erstmal mit der zweiten Liga gewesen sein. Und ich wäre bereit, entweder zu den internationalen Themen zu gehen, die du vielleicht noch dabei hast. Ich habe nämlich nichts mehr. Oder eben sonst zu 3 aus 9 zu springen. Weil da haben wir natürlich noch ein bisschen Tagesgeschäft Bundesliga dabei.
Ja, lass uns ganz kurz international den Blick schweifen lassen, denn es hat ja Champions League stattgefunden unter der Woche. Und
richtig, das habe ich natürlich völlig unterschlagen, absolut ja, korrekt.
Und wir müssen nicht ausufern drüber sprechen, aber besonderer Blick gilt natürlich dem Spiel, dem Bundesliga-Duell Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Die Bayern haben Leverkusen gnadenlos ihre Grenzen aufgezeigt. 3:0 lautete das Endergebnis. Und für Bayer Leverkusen war es unterm Strich ein völlig gebrauchter Tag. Einmal ist das Halbfinalticket, sag ich schon, das Viertelfinalticket für die Bayern quasi gebucht. Und zum anderen haben sie mit Florian Wirtz die Leverkusener auch ihren besten Spieler verloren. Für wie lange steht noch in den Sternen? Ich habe jetzt vorher nur noch gelesen, dass die Leverkusener morgen dazu eine Stellungnahme veröffentlichen wollen. Das klingt alles etwas schwammig, würde ich sagen. Klar ist, er war im Krankenhaus, er war im MRT und so wie es sich anhört, ist das auch etwas, das nicht in 2 Wochen abgefrühstückt sein dürfte. Man hört raus, dass in Abhängigkeit der finalen Diagnose die Behandlungsmethode und davon abhängig wiederum der Heilungsprozess und die Verletztendauer abgeleitet werden und das alles soll dann morgen irgendwie in einer Meldung oder einer PK, ich weiß es gar nicht genau, verkündet werden. Das wird natürlich fürs Rückspiel einen immensen Impact haben, aber auch für die restliche Saison oder wie lange auch immer Florian Wirtz verletzt sein wird. Mit Hinblick auf alles Weitere muss man dann eben gucken, wo das hinführt. Ich glaube, Bayern ist damit durch, ehrlicherweise. Leverkusen hat überhaupt nicht den Eindruck erweckt, im Rückspiel das Ding nochmal drehen zu können. Und ich war beeindruckt von München.
Ja, das war eine Machtdemonstration auf der Bühne, das so souverän runterzuspielen. Und ja, Leverkusen eigentlich mehr oder weniger ohne Chance zu lassen. Bayern hätten sogar noch durch das wäre, glaube ich, so der Assist des Jahres oder vielleicht auch der nächsten 2 Jahre geworden, was Jamal Musiala da mal wieder gemacht hat. Den Ball mit der Hacke über den Gegenspieler befördern und dann abzulegen. Ich glaube, Palinha scheitert dann an der Latte. Aber das wäre nochmal ein richtig schönes Tor geworden. Und ja, Wirtz hat sich nicht im Bayern-Spiel verletzt. Das ist jetzt am Wochenende dann passiert gegen Bremen. Da sprechen wir später nochmal drüber.
Genau.
Aber ich seh da auch keine Chance mehr, dass Leverkusen da einen 3-Tore-Rückstand aufholt. Dafür wirkten sie jetzt auch am Wochenende, können wir gleich dann nochmal näher darauf eingehen, das wirkte alles nicht mehr so im Flow, wie das zu Teilen dieser Saison aussah. Und Bayern, ja, die haben witzigerweise dann auch doch ab und zu mal starke Ausreißer. Da haben wir heute dann auch das passende Spiel dazu. Aber unter der Woche wirkte das sehr, sehr souverän. Und ja, ich möchte jetzt nicht von einem Klassenunterschied sprechen, aber auf der Bühne, Champions League Achtelfinale, hat man doch gesehen, dass Bayer dann als Mannschaft und als das, was sie gewachsen sind in den letzten Jahren, vielleicht doch noch nicht auf dem ganz großen Niveau, auch wenn sie die Bayern natürlich in der Liga und auch im Pokal schon geschlagen haben. Aber ja, die Bayern haben dann irgendwie diesen Schritt, den sie in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr gemacht haben als Mannschaft, um dann wirklich auch international ganz weit vorne mit anzugreifen und um den Titel zu spielen. Bis Viertelfinale, Halbfinale kommen sie ja trotzdem oft noch. Aber dieses Jahr sah das dann doch schon wieder nochmal ein Stück besser aus als letzte Saison. Und ja, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das fürs Viertelfinale reichen wird. Und auch Dortmund hat gespielt. Das war leider auch, wie so oft, nicht so richtig überzeugend. Es wurde am Ende ein 1:1 gegen OSC Lille oder wie auch meine Partnerin zu sagen pflegt, Lidl, weil sie das lustig fand, dass es sich ähnlich anhört. Und das Spiel Dortmund gegen Lidl ist am Ende 1:1 ausgegangen. Und Dortmund hat noch auf jeden Fall noch alle Chancen weiterzukommen. Und das wäre wahrscheinlich so der letzte Strohhalm, den sie dieses Jahr ziehen können. Wollen wir das als Aufhänger nutzen, um direkt zu 3 aus 9 zu gehen und uns mal anzugucken, was denn der BVB in der Liga so gezaubert hat, Lukas?
Bitte, lass uns das doch tun.
Ja, gezaubert haben sie insgesamt ein 0:1 gegen Augsburg, was mehr als verdient war. Augsburg hat wie so oft auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber was der BVB da mal wieder gezeigt hat, ist einfach einer vermeintlichen Topmannschaft der Bundesliga überhaupt nicht würdig. Emre Can hat gesagt, es liegt nicht an der Qualität, es liegt an Überzeugung, es liegt an der Einstellung auf dem Platz und es wird gefühlt immer deutlicher, dass das vielleicht schon seit längerer Zeit das Problem von Dortmund ist, weil rein nominell sollte man eine Mannschaft wie den FC Augsburg zu Hause doch schlagen können mit einer Mannschaft gespickt von Nationalspielern und Leute, die es vielleicht noch werden wollen und insgesamt einem Kader, der wahrscheinlich das Fünffache wert ist. Aber es hat auch dieses Mal nicht gereicht und der Treffer von Hoveleu, ein schöner Kopfball nach einem Freistoß aufs lange Eck, gesetzt, hat gereicht. Dortmund macht zwar noch ein Abseitstor von Brandt und auch Augsburg macht noch einen Abseitstreffer. Insgesamt dann doch eine entertainende zweite Halbzeit, aber der Endstand ist das 0:1 aus der ersten Halbzeit.
Das ist so und natürlich muss sich Dortmund viele Fragen stellen, in allererster Linie bei sich selbst anfangen und hinterfragen, wie es zu solch einer Leistung in Anführungsstrichen kommen kann. Gleichzeitig darf man auch nach dem Spiel sich augentreibend die Statistiken anschauen und feststellen, ich kann es kaum glauben, dass das wahr ist, ehrlicherweise, X-Goal-Wert von Augsburg liegt bei 0,2. Das ist, da bleibt mir, wie du merkst, die Spucke weg. Dortmund hat 86% Ballbesitz. Dortmund, 72, entschuldige bitte, hat eine 86-prozentige Passquote, während Augsburg 67% hinlegt. Man hat 12 Ecken, aus denen gar nichts passiert. Wir haben teilweise da gesessen und gedacht, wohin will er eigentlich mit diesem Eckball, mit diesem Standard? Ja? Wenn aus dem Spiel schon nicht viel geht, dann versuch doch die Standards wenigstens irgendwie gewinnbringend für dich einzusetzen. Das war also in vielerlei Hinsicht alles wirklich schlecht. Man hat auch in der Körpersprache der Spieler gesehen, da stimmt so einiges nicht. Ein Girassi, der ja noch zu den, wie soll ich sagen, formstärksten Leistungsträgern der Schwarz-Gelben zählt, war auch mit dem Kopf überhaupt nicht da, wo er hin muss eigentlich, also mental gesehen. Julian Brandt wirkt bemüht, aber du merkst auch dem an, da arbeitet es richtig im Oberstübchen. Das ist, Kobel ist gefühlt nur noch kopfschüttelnd unterwegs und versteht die Welt nicht mehr. Das reicht einfach nicht. Und wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken, dann müssen wir feststellen, Dortmund festigt Platz 10 und das irgendwie Woche um Woche. Wir haben 35 Zähler auf der Uhr, genauso viele wie eben jetzt Augsburg. Und noch ist nicht alles verloren mit Hinblick aufs internationale Geschäft, aber wenn man auf die Champions League guckt, das eigentliche Mindestziel von Dortmund, dann müssen wir sagen, Gott sei Dank hat Union Berlin bei Frankfurt heute das Sonntagsspiel am Nachmittag gewonnen, so bleiben es nur 7 Punkte Rückstand. Das ist ein Punkt weniger, als Leverkusen auf Bayern hat. Und da sagen wir, das Ding ist längst durch, die Bayern werden safe Meister. So müssten wir jetzt eigentlich auch sagen, Dortmund kommt auf gar keinen Fall in die Champions League.
Ja, Dafür stehen auch einfach nur noch zu viele Teams vor Dortmund, die ebenfalls Anspruch haben oder Ansprüche anmelden, so wie Stuttgart oder auch Leipzig, die gerade auch alles andere als formstark sind, aber auch die wollen noch da oben. Das heißt, Dortmund hat eigentlich aktuell drei Teams mindestens aus dieser Riege, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart oder ja, Mainz, die kann man eher am ehesten noch als Überraschung da rausrechnen, weil Frankfurt mittlerweile ja oder auch die letzten Jahre immer eben sich gesteigert hat. Aber wenn du jetzt mal alleine schon Leipzig und Stuttgart nimmst, die aktuell auch noch vor Dortmund stehen, plus noch ein von Mainz und Frankfurt. Und diese drei Teams müssen alle am Ende noch weniger Punkte holen aus den nächsten neun Spielen als Dortmund, die eben in einem absoluten Formtief hängen. Dann muss man wirklich so realistisch sein und sagen, man sollte vielleicht überlegen, ob Euroleague eigentlich das ausgeschriebene Ziel jetzt gerade ist oder überhaupt irgendwie international zu kommen und vielleicht sich mit einer Conference League auch anfreunden zu können, auch wenn das finanziell natürlich eine absolute Katastrophe wäre für die Pläne von Borussia Dortmund. Aber ja, ich sehe das auch nicht mehr. Gerade dadurch, dass jetzt Kovac auch schon ein paar Wochen da ist und du dir von diesem Trainerwechsel vor allem eins erhofft hast, dass das relativ schnell rumreißt, weil sonst hättest du auch sagen können, mit den Leistungen aus den letzten Wochen hättest du das prognostizieren können oder hättest du es gewusst. Blick in die Glaskugel und du weißt, Kovac holt in den nächsten Wochen die und die Punkte. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie gesagt hätten, ja, dann können wir es auch weiter mit Sahin probieren und hoffen auf das Zukunftsprojekt, weil dann wären die Ziele genauso gefährdet gewesen, wie sie es jetzt sind. Und man hätte aber vielleicht einen jungen Trainer, einem Eigengewächs, man hätte dem noch mehr Chancen gegeben. Also ich sehe da auch keine rosige Zukunft für Dortmund, zumindest was die nächste Saison und die Champions League angeht. Da würde ich aktuell, und das ist weit aus dem Fenster gelehnt und auch einfach eher so ein bisschen salopp gesagt, aktuell gebe ich Augsburg eine größere Wahrscheinlichkeit, noch in die Champions League zu kommen als Dortmund, einfach aus Prinzip, weil ich das nicht sehe, dass die sich da nicht gegenseitig so ein bisschen zerfleischen in Dortmund und jetzt gegenseitig sich den Miesepeter zuschieben und gucken, wer hat denn jetzt eigentlich Schuld und woran liegt es? Sind es die Spieler, ist es der Trainer, sind es die Verantwortlichen und die Kaderplanung? Am Ende ist es eigentlich fast egal, woher es rührt. Es spricht erstmal nicht für Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten.
Bin ich bei dir. Eine abschließende Frage zum Spiel habe ich. Wir haben ja das neongelbe Retro-Trikot der Borussia im Einsatz gesehen und meine Frage an dich lautet, Langarm oder Kurzarm? Was fandst du geiler?
Ich mochte beides sehr gerne. Also absolutes 10 von 10 Trikot. Langarm. Ich weiß, du hast ein Faible für Langarm. Ich bin eher pro Kurzarm, weil gerade auch wegen des schön umgenähten Bündchens an den kurzen Ärmeln. Das fand ich, hat nochmal so einen kleinen extra Twist gegeben. Aber es sah so oder so unfassbar gutes Trikot einfach. Also wäre ich Dortmund-Fan, wäre das in meinem Warenkorb schon gelandet und ich hätte es wahrscheinlich schon zu Hause und zu dem Spiel angezogen. Ein Glück bin ich das nicht und muss mir das Woche für Woche angucken. Ja, aber es ist ein Spitzentrikot, aber ich sage Kurzarm.
Ja, okay, das hole ich durch. Ich bin da auch bei dir, 10 von 10. Definitiv geiles Trikot. Was ist in deiner Chronologie das nächste Spiel im Rahmen von 3 aus 9, das wir uns angucken, lieber Lutz?
Ja, Lukas, das haben wir ja schon komplett gebrochen. wir haben mit dem Spiel, ja, Dortmund steht natürlich eigentlich ganz unten, aber ich bin so flexibel in meinem Kopf und mein innerer Monk lässt es zu. Aber jetzt gehen wir wieder in die Chronologie und das würde bedeuten Leverkusen gegen Bremen. Mit einem ausgewechselten Florian Wirtz, der vom Platz musste. Es ist wahrscheinlich eine schwere Verletzung, du hast es schon gesagt. Ich habe heute schon Sachen gelesen, dass es heißt, es ist nicht saisonbeendend, aber es wird wohl trotzdem ein bisschen länger dauern. Und am Ende geht Leverkusen wahrscheinlich mal wieder aus diesem Spiel und denkt, wieso haben wir das jetzt eigentlich nicht schon mal wieder gewonnen, weil wir haben 73% Ballbesitz, wir haben mehr Chancen, wir haben eine bessere Passquote, alles spricht für uns, aber wir gehen früh in Rückstand und kassieren hinten raus nochmal ein Tor, weil wir natürlich alles aufmachen, aber eigentlich musst du dieses Spiel nicht verlieren.
Ja, also das ist wahrscheinlich so der Standardspruch, den wir für einige Spitzenmannschaften an diesem Spieltag ans Tableau hätten schreiben können. Aber auch da hast du recht und ich bin bei dir. Leverkusen hatte natürlich dieses Champions-League-Spiel zu verdauen und ich danke auch nochmal für die Richtigstellung an dieser Stelle. Ich hatte vorhin fälschlicherweise gesagt, dass Wirtz gegen die Bayern verletzt runter musste. Das stimmt natürlich nicht. In dem Fall war es hier, glaube ich, gegen den alten Mannschaftskollegen Mitch Weiser ein Zweikampf. Bremen, also fangen wir mal bei Bremen beim Gast an. Bremen hat mich komplett überrascht. Ich glaube, die haben auch hier eine Negativserie beendet. Ich weiß gar nicht, 5 Niederlagen am Stück, meine ich, sind es, die man jetzt hier ausgerechnet beim deutschen Meister, der im Moment nicht wie ein solcher spielt, beendet. Schmid und Ninja sind quasi die Torschützen. Und ich finde auch nicht, dass das ein unverdienter Sieg war und dass der so vollkommen überraschend kam, wenn man dann das Spiel gesehen hat. Vorher habe ich auf Leverkusen getippt und bin überrascht, dass es anders kam, aber das war ein wirklich vernünftiger Auftritt. Leverkusen hat es an ganz, ganz viel gefehlt, dass sie gerade in der letzten Saison noch ausgemacht hat. Das wirkte fahrig, es wirkte auch unzufrieden. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass viele Spieler gar nicht in die ruhige Situation reinkommen, ihre Stärken auszuspielen und dieses Selbstverständnis in ihr Spiel zu bringen. Es wirkte alles so ein bisschen gehetzt und hektisch und ja, einfach auch unwirsch. Und man hat, finde ich, auch im Vergleich, wenn man das Ganze jetzt nochmal auf das Champions-League-Spiel gegen die Bayern zurückbezieht, gemerkt, anders als bei München, ist Leverkusen halt doch von ihrer Achse und dann nochmal herausgehoben von Florian Wirtz abhängig. Wenn du jetzt Musiala rausnimmst beim Spiel der Münchner, dann sind die nicht tot. Da geht trotzdem noch so einiges. Da ist das Gefälle ein anderes bei Bayer und ich finde, das hat man doch ganz gut gemerkt. Denn irgendwie hat es Wirtz nicht geschafft, sich richtig reinzufinden und Bremen hat es gut geschafft, ihn auch rauszunehmen. Es spielt wahrscheinlich Hand in Hand. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Oder vielleicht hast du es erwähnt und ich habe es überhört. Die Rotation. Hast du ihm gerade Erwähnung
gegeben? Habe ich noch nichts zu gesagt, aber ja, er hat, glaube ich, 7 oder 8 Spieler ausgetauscht. Und kommen wir gleich bei den Bayern auch noch zu. Das ist dieses Wochenende kein gutes Omen gewesen, so stark durchzurotieren.
Das ist so. Also, das wäre jetzt genau meine Frage an dich gewesen. Wir haben da letzte Saison schon drüber gesprochen und haben Alonso dafür abgefeiert, dass seine Rotation funktioniert. Wie blickst du jetzt gerade auf das spanisch-leverkusene Rotationsmodell?
Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich glaube, Xabi Alonso ist realistisch genug, dass er weiß, die Meisterschaft holt er nicht mehr, auch wenn das natürlich jetzt mit diesem Spieltag, und wir können schon mal spoilern, auch die Bayern haben verloren. Wenn du das Spiel gegen Bremen gewinnst, sind es auf einmal nur noch 5 Punkte. Ich glaube aber nicht, dass er das vorher schon antizipiert hat und gesagt hat, ja, also gegen Bochum, da werden die Bayern auf jeden Fall nicht gewinnen und dann können wir ja nochmal ran, sondern ich glaube, er sagt, die 8 Punkte, die holen wir nicht mehr auf und dann geben wir jetzt nochmal alles, werfen wir nochmal alles in die Waagschale für die Champions League und schon jetzt in der Liga, dass wir dann mit der vollen Kapelle gegen die Bayern nochmal angreifen können und gucken, was geht in der ersten Halbzeit, schaffen wir nochmal irgendwie vielleicht 1, 2 Tore zu machen und es wird wieder spannend. Daher kann ich das irgendwie verstehen. Er ist ja konsequent in der Rotation, das hat ihn hier und da Punkte gekostet, damit ist er aber auch genauso Meister, Pokalsieger und Finalist in der Euroleague geworden. Von daher kann man ihm da jetzt wenig einen Vorwurf machen. Letztes Jahr hat nun mal einfach auch alles gepasst und man hatte vielleicht auch hier und da weniger Verletzungssorgen. Man hat insgesamt einen runderen Kader gehabt, der irgendwann einfach genau wusste, was er zu tun hat. Wenn das natürlich erstmal ein bisschen einreißt, dann ist es immer einfach zu sagen, ja, also die Rotation an dieser Stelle, das ist ja wirklich bescheuert. Wenn es gut geht, dann wirst du gefeiert. Das ist ein sehr, ja, sehr schmaler Grat und in dem Fall sieht es natürlich blöd aus, gerade hinsichtlich der Bayern-Niederlage, dass du eigentlich richtig Boden hättest gut machen können.
Jetzt haben wir über Florian Wirtz gesprochen, der womöglich auch länger verletzt ist. Eine zweite Personalie, über die ich gerne sprechen möchte, die wo keine Verletzung im Raum steht, ist Patrick Schick. Patrick Schick ist ja eigentlich im Moment in bestechender Form, wenn man die letzten Wochen und Monate anschaut. Ist gerade im Champions-League-Spiel gegen die Bayern rausrotiert. Da hat Alonso mit einer falschen 9 gespielt oder zwei falschen 9ern, je nachdem, wie man es sehen möchte. Schick ist jetzt wieder zurückgekommen. Der war im Prinzip überhaupt nicht im Spiel. Hatte keine Bindung, war auch sichtlich frustriert. Es gab auch eine Szene, da hätte man gut und gerne drüber nachdenken können, ob das Richtung Tätlichkeit geht, dieser Fußstreifer oder Tritt in die in Anführungsstrichen. Ist das so, also hast du da eine Meinung zu, dass Alonso damit dem Spieler Schick, der ja Stürmer ist und wir alle wissen, Stürmer sind ganz, ganz viel im Kopf unterwegs, hat er ihm damit einen Gefallen getan, ihn trotz dieser Wahnsinnsform rauszurotieren unter der Woche?
Also ich bin immer davon überzeugt, einfach wirklich in solchen Spielen immer die beste Mannschaft aufzustellen und dementsprechend hätte ich in so einem Spiel auch definitiv dann Schick aufgestellt. Ich weiß aber nicht, was der Matchplan für Alonso war und grundsätzlich würde ich ihm mehr fußballerische Expertise zutrauen als mir. Deswegen würde ich sagen, ja, hat er halt was versucht und wollte die Bayern auf dem falschen Fuß erwischen. Man sieht aber doch dann auch bei den Top-Teams in den letzten Jahren, die wirklich was gewinnen auf der ganz großen Bühne, die haben meistens auch einen verlässlichen Stürmer vorne drin. Das ist das Element, was City sehr lange gefehlt hat. Mit Haaland haben sie direkt die Champions League gewonnen, weil sie vorne eben einen gnadenlosen Knipser haben, der vielleicht auch mal eben aus 0,1 XG dann doch dieses Tor einfach macht. Von daher, ich hätte Schick gegen die Bayern auf jeden Fall aufgestellt. Hat er jetzt nicht gemacht. Ja, am Ende wird das nicht das Entscheidende gewesen sein, warum sie gegen die Bayern keine Chance hatten. Es wird ein Faktor gewesen sein. Am Ende waren die Bayern aber auch so stark unter der Woche in der Champions League, dass ich sagen würde, da wäre Bayern, wäre Leverkusen auch mit Schick nicht viel erfolgreicher gewesen.
Vielleicht ein letzter Punkt oder eine letzte Anmerkung von meiner Seite, falls du noch was zu dem Spiel hast. Leverkusen hat jetzt ja zweimal in Folge verloren, wenn man es wettbewerbsübergreifend betrachtet. Das scheint auszureichen, und ich kann mir da die Stichelei jetzt nicht schenken, das scheint auszureichen, um das halbe Stadion vor Abpfiff zu leeren. Also da war dann dem einen oder anderen doch mehr daran gelegen, schnell vom Bayerkreuz wegzukommen auf die Autobahn, wo auch immer sie herkommen, als der Mannschaft nochmal irgendwie gut zuzureden oder Applaus zu spendieren nach Abpfiff. Das sollten sie sich nicht aneignen, sagen wir es mal so, diese Selbstverständlichkeit, denn es kann nicht ewig bergauf gehen und immer weiter. Es werden auch für Bayer Leverkusen Phasen kommen, das merken wir jetzt gerade, wo man vielleicht mal ein paar Spiele am Stück nicht so performt und Punkte einfährt, wie man es jetzt nach einer Saison auch nicht gewohnt sein darf.
Ja, das denke ich auch, da sollte man jetzt nicht zu erfolgsverwöhnt sein. Das sah die Jahre davor, ist man immer mal wieder auch ganz gut in den Pokalen weitergekommen und hat hier und da vielleicht mal ein Halbfinale erreicht, aber dass da richtig was bei rumgekommen ist, da wissen wir alle, wie lange das gedauert hat bei Leverkusen. Da kann man auch schon mal die ein oder andere nicht ganz so gute Leistung, sollte man verzeihen können, gerade wenn man ungeschlagen durch Bundesliga und Pokal rauscht in der letzten Saison. Da würde ich doch auch erwarten, dass man ein bisschen längeren Atem hat bei den Spielen und auch weiter supportet, wenn es vielleicht mal nicht positiv ausgeht. Ich habe tatsächlich sonst nichts weiter zum Spiel und damit können wir dann auch schon zu dem erwähnten letzten Spiel Bayern gegen Bochum kommen. Das Spiel startet nämlich eigentlich genau so, wie wir oder zumindest ich mir das vorgestellt hätte vor dem Anpfiff. Bayern rotiert sogar noch mehr als Leverkusen. Die rotieren auf 10 Positionen, inklusive Torwart, dadurch, dass Neuer sich in der Champions League beim Jubeln verletzt hat. Urbich rotiert rein, sowie auch 9 bzw. 8 Feldspieler. Lediglich Leon Goretzka hat es geschafft, in der Champions League und in der Liga auf dem Platz zu stehen. Und das macht überhaupt nichts. Bayern führen 2-0 nach 28 Minuten, haben sogar noch einen Elfmeter verschossen an den Pfosten von Gnabry und führen aber dennoch 2-0 nach 28 Minuten. Das hält gar nicht so lang. Nach dem 2-0 dachten wir, ja gut, das können auch heute 5-6 werden. Schauen wir mal, wie Bochum das irgendwie noch hinbekommt. Aber dann steht es in der 31. Minute auch schon 2-1. Nach einem Standard kann Medic treffen und dann kippt das Spiel ein wenig auf die Seite der Bochumer, als sich Palinja sehr unglücklich eine rote Karte abholt. Wenn du nur das Foul siehst und wie er den Gegner trifft, nachdem Palinja den Ball ganz klar spielt, also der spielt, glaube ich, einfach sogar einen ziemlich kontrollierten Pass, Gegenspieler rauscht aber in ihn rein und so trifft er mit seiner offenen Sohle oberhalb des Knöchels den Gegenspieler. Und wenn du nur dieses Bild anguckst, wie er ihn dann trifft, dann brauchst du nicht eine Sekunde überlegen, ob das eine rote Karte ist, dann ist das eine ganz, ganz verdiente rote Karte. Wenn du aber die Szene vorher siehst und was für eine normale Szene das ist in realer Geschwindigkeit, dann muss man wirklich sagen, das ist einfach blöd gelaufen, da kann man den Spieler wenig einen Vorwurf machen. Da wurde sich das auch nochmal angeschaut, aber relativ schnell auch bestätigt, dass es eben eine rote Karte ist. Für Palinja ärgerlich, endlich mal ein Startelf-Einsatz und sah auch lange so aus, als würden sie das Spiel gewinnen. Und dann kippt es, wie gesagt. Sie gehen in Unterzahl in die Halbzeit und Bochum macht relativ kurz nach der Pause bereits den Ausgleich. Wir haben das Spiel zusammengeguckt, wir haben gar nicht aktiv drüber gesprochen, als es passiert ist. Hättest du gedacht, dass Bochum dieses Spiel ist in der Lage zu drehen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, es war dann doch irgendwie wild, weil sie unglaublich effizient waren. Das, was sie an Chancen kreiert haben, hauptsächlich durch Konter, haben sie gut zu Ende gefahren. Die rote Karte, ich muss da nochmal kurz drauf zurückkommen, das Trefferbild isoliert betrachtet, ist es rot. Insgesamt finde ich es zu hart und wo soll er hin? Er spielt ganz klar den Ball, es ist auch nicht Ball und Mann gleichzeitig, sondern es vergeht eine Sequenz sozusagen zwischen, er spielt den Ball klar und dann setzt er im Prinzip nach unten auf und das geht alles so brutal schnell. Also ja, Trefferbild isoliert betrachtet ist rot. Ich hätte keine rote gegeben, gelb hätte es getan. Was aber auch gleichzeitig keine Ausrede sein darf, diese rote Karte. Denn auch mit 10 Spielern muss Bayern meiner Meinung nach in der Lage sein, gegen Bochum wenigstens einen Punkt zu holen. Auch hier möchte ich die Rotation nochmal einwerfen. Noch wilder als der Kollege aus Leverkusen hat Kompanie hier nämlich, glaube ich, auf 10 Positionen in der Startelf rotiert. Nur der Bochumer Leon Goretzka hat wieder in der Startelf gestanden. Und da liegt für mich auch der ganze Schlüssel. Denn das ist too much. Also ja, individuelle Qualität, aber das ist für mich arrogant. Es tut mir furchtbar leid, eine Startelf auf den Platz zu stellen, die so höchstwahrscheinlich diese Saison noch gar kein Spiel in der Konstellation abgewickelt hat. Von der kannst du nicht erwarten, dass sie den Gegner dann daher spielen. Da können die Abstimmungen einfach nicht existent sein in der Form, in der du sie brauchst. Und von daher hätte man auf die Idee kommen können, dass Bochum das dreht. Ich habe es ihnen trotzdem nicht zugetraut, weil du dich davon blenden lässt. Da spielt halt Bayern München zu Hause gegen den VfL Bochum.
Ja, und wir haben das auch in der Vergangenheit schon so oft gesehen, dass Bayern auch in Unterzahl solche Spiele halt easy nach Hause bringt. Und wenn du dir jetzt die XG-Werte anguckst und siehst bei Bochum 1,09, dann fragst du dich ja auch, wie sind da jetzt die drei Tore draus entstanden? Da gehört dann trotzdem auch immer noch sehr viel Glück dazu aus Bochumer Perspektive, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und ja, im Nachhinein sieht es für Kompanie natürlich sehr ärgerlich aus. Er wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, macht ja nichts, weil Leverkusen hat ja auch verloren. Ich glaube, das wäre ein bisschen anders bewertet worden, dieses Spiel. Und auch die Wichtigkeit hätte Leverkusen nicht parallel auch verloren. Dann hätte man vielleicht am Ende des Jahres doch nochmal drüber streiten müssen, ob die Bayern an dieser Stelle der Saison das Meisterschaftsrennen eigenständig nochmal wieder aufgemacht haben in die falsche Richtung. So sind sie mit einem blauen Bochumer Auge sozusagen davongekommen und müssen keine Konsequenzen davon oder daraus ziehen oder haben sie spüren müssen. Und ja, es ist, wie gesagt, also ich hätte auch nach dem 2-2 hätte ich noch gedacht, ja gut, jetzt wechseln die Bayern noch mal ein bisschen aus. Die haben dann ja auch ordentlich noch mal reagiert und die erste Kapelle noch mal eingewechselt. Und wenn du dann natürlich siehst, was da an Qualität reinkommt mit Kane, Leimer, Musiala, Olise und Kimmich in Minute 63 bis 76, dann denkst du ja immer noch, ja gut, die haben jetzt gerade mal 5 internationale Klassespieler, wenn nicht sogar Weltklassespieler eingewechselt und es steht gerade noch 2-2, die haben eine Viertelstunde Zeit. Selbst in Unterzahl werden die das jetzt hier natürlich noch machen. Umso schöner, dass es dann eben nicht gereicht hat und die Bochumer für den Abstiegskampf 3 ganz wichtige Punkte holen. Die sind jetzt mittlerweile schon auf dem Relegationsplatz vorgerückt. Wir haben schon gesagt, dass wir, vor Wochen haben wir schon gesagt, dass wir es denen trotzdem nicht zutrauen, auch wenn eine deutliche Steigerung seit Hacking da ist, eine deutliche Steigerung zu erkennen ist. Und mittlerweile lege ich mich fast fest und sage, also Bochum, die steigen auf gar keinen Fall ab. Da muss ich sagen, was Hacking da zaubert und dass sie einfach immer wieder so Punkte holen, wo du einfach nicht damit rechnest. Haben die nicht auch einen Punkt gegen Leverkusen geholt?
Boah, da müsste ich jetzt lügen und ins Archiv gucken.
Ja, ich guck gerade. Haben ja, sie.
Haben sie zu Hause.
Das war sein erstes Spiel. 7-2 gegen Bochum, gegen Frankfurt verloren und dann zu Hause direkt den Punkt gegen Leverkusen. Dann haben die natürlich jetzt auch begünstigt dann am grünen Tisch den Sieg gegen Union geholt. Die gewinnen gegen Heidenheim und den Gewinn gegen Pauli. Also die wichtigen Spiele, die holen die dann einfach. Gut, das Spiel gegen Bayern, da muss man wirklich sagen, das sind einfach 3 extra Punkte, die vorher niemand eingeplant hat. Und finde ich richtig stark, was sie da gerade auf die Beine stellen.
Absolut. Und wenn du es dann auch im Kontext siehst, was macht der Wettbewerb, was machen die Konkurrenten, dann stellst du fest, Kiel holt einen Punkt gegen Stuttgart, auch nicht unbedingt selbstverständlich, Union gewinnt in Frankfurt, auch nicht unbedingt selbstverständlich, Hoffenheim führt gerade gegen Heidenheim und du selbst gewinnst.
Gerade halt der Ausgleich gefallen.
Ah, und du selbst gewinnst halt bei den Bayern. Gleichzeitig hast du dann auch noch St. Pauli, die einen Punkt in Wolfsburg holen. So gesehen hättest du ja schon fast gewinnen müssen und hast es natürlich auch getan in dem Fall, um in der Verlosung zu bleiben. Und ja, Heidenheim, jetzt treffen sie gerade in der 65. Minute zum Ausgleich, sind aber auch komplett außer Form im Moment. Das wird viel, viel spannender nach hinten raus, als wir es uns gerade vor dem Weihnachtsfest noch hätten ausmalen können. Gut für die Liga, so bleibt der Kampf um Europa spannend, so bleibt der Abstiegskampf spannend, die Meisterschaft dürfte erledigt sein. Das macht mir persönlich natürlich Spaß als neutraler Fan. Wild finde ich an der Stelle nochmal zu erwähnen, wenn man aus dem Spiel rauszoomt und sich den ganzen Spieltag anguckt. Ja, das letzte Spiel wird jetzt gerade noch gespielt, aber es gab, Stand jetzt, auch wieder keinen Heimsieg, so wie schon letztes Wochenende nicht. Da gab es ja 8 Auswärtssiege und ein Unentschieden. Das finde ich schon bemerkenswert.
Vor allen Dingen, wenn du die Konstellation der Spiele siehst. Ja. Leverkusen zu Hause, Bayern zu Hause, Dortmund zu Hause, Wolfsburg gegen Pauli zu Hause. Das sind eigentlich durchaus Potenzial für Spiele, das alles Heimsiege sind. Frankfurt zu Hause gegen Union auch noch. Das ist schon witzig, die letzten 2 Wochen, was da für Ergebnisse erzielt werden. Heidenheim einfach in einer absoluten Abwärtsspirale, selbst wenn sie heute vielleicht einen Punkt holen, wenn nicht sogar auch einen Sieg. Heidenheim hatte nach 4 Spieltagen 2 Siege auf dem Konto, aktuell sind es 4 und das ist dann natürlich in 21 Partien nur 2 Gewinnen, das ist das Rezept für einen blitzblanken Abstieg. Vielleicht können sie den Kopf noch aus der Schlinge ziehen, heute gegen Hoffenheim könnte man die direkte Konkurrenz auch nochmal ein wenig näher in den Abstiegsstrudel reinbringen. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie das Spiel heute ziehen und ja, so langsam kristallisiert sich, was heißt so langsam? Eigentlich ist es die ganze Saison schon Heidenheim, Kiel, Bochum, Pauli, die sich da unten tingeln. Aktuell sieht es für Pauli natürlich und Pauli und Bochum vor allem ein Stück weit besser aus. 16, 17, 20 und 22 Punkte, wenn man das hochrechnet und auch was in den letzten Jahren unten gereicht hat, um nicht abzusteigen, dann muss man wirklich davon ausgehen, da werden gar nicht mehr so viele Punkte nötig sein, am Ende wahrscheinlich 30, 32, dass du nicht absteigst oder zumindest in die Relegation kommst und dann hast du immer noch den Vorteil als Erstligist, dass dein Kader einfach besser ist als der von einem Zweitligisten, wobei man da Kiel und Pauli vielleicht sogar ein bisschen rausnehmen müsste wenn die in die Relegation kommen, die haben jetzt innerhalb von einem Jahr Bundesliga nicht so aufgestockt, dass man sagen kann, die haben den klaren Vorteil. Bei Bochum und Heidenheim, da sind 1-2 Jahre Vorsprung mit einer Kaderplanung für die ersten Liga natürlich was anderes, aber ja, so viele Punkte musst du nicht mehr holen, dass man da eben das rettende Ufer gut erreichen kann. Schauen wir mal, wer sich da am Ende durchsetzt und ob Hoffenheim und Union vielleicht da noch irgendwie reinrutschen oder ob es wirklich diese Vierergruppe ist, aus denen am Ende drei Teams irgendwie noch was mit dem Abstieg zu tun haben oder direkt runtergehen und nur ein einziges Team sich schon mal retten kann am 34. Spieltag oder davor.
So ist es, so ist es. Wenn man jetzt zum Abschluss dann auch nochmal in Social Media unterwegs ist, dann stellt man fest, es war eine gütliche Einigung. Bochum und Bayern verbindet ja eine Fanfreundschaft. Man könnte schon fast unterstellen, das war ein gut gemeintes Geschenk, weil gleichzeitig auch Leverkusen nicht aufholen konnte. Die Bochumer freuen sich natürlich einen Ast ab, sind irgendwie immer noch augenreibend, ungläubig. Am nächsten Morgen aufwachend stellen sie fest, ja, es ist wirklich passiert. Kleine Randnotiz noch, aus meiner Sicht spannend. Es standen zwei kölsche Jungs auf dem Platz, jeweils auf der Linie des jeweiligen Gegners, mit Timo Horn im Bochumer Kasten und Jonas Urbik eben bei den Bayern, der den verletzten Neuer vertritt. Das Duell hat Horn für sich entschieden, will ich meinen, nicht nur des Sieges wegen, sondern auch, weil er noch mehr Glanzparaden rausgehauen hat als sein Gegenüber. Ja. Und ja, unterm Strich geht das schon in Ordnung, denke ich. Das war zu wenig von Bayern, gerade in einem Heimspiel. Jetzt darf man gespannt sein, wie das Rückspiel gegen Bayer Leverkusen unter der Woche verläuft und auch das letzte Drittel. Wir haben jetzt noch, glaube ich, einen Spieltag vor der Länderspielpause. Dann atmen sowieso alle Beteiligten mal durch. Aber wir gehen langsam rein in die heiße Phase, Lutz.
Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt weiß man langsam, wo geht's Richtung Europa, wo geht's Richtung Abstieg, wo geht es um die Meisterschaft? Ein paar Fragen davon sind schon ganz gut geklärt, aber ja, richtig final wird es jetzt in der nächsten Phase und du hast absolut recht. Nächste Woche noch ein Spieltag, bevor wir dann erst Ende März wieder einsteigen und dann sind es auch nur noch, wir haben jetzt noch einen Spieltag, dann sind es noch 8 Spieltage und in 2 Monaten wissen wir schon, wer wird deutscher Meister. Es ist nicht der HSV, auch wenn ein sehr schöner Song genauso geht und dann haben wir mehr Klarheit. Für heute würde ich sagen, haben wir's, haben wir's zusammen, packen wir unsere Sachen, gehen in den Feierabend, wir nehmen Sonntagabend auf, habt ihr wahrscheinlich jetzt euch schon zusammengerechnet anhand der Ereignisse, die wir hier geschildert haben. Habt einen schönen Champions League-Abend heute und morgen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn die Couch Capitanos für euch da sind. Und Lukas, dir einen schönen Sonntag und bis demnächst.
Den wünsche ich dir auch, mein Lieber. Komm gut in die neue Woche. Wir hören und sehen uns.
So machen wir das. Hier am Ende, das hätte ich wahrscheinlich vorher schon mal sagen können, wir haben heute nicht die beste, sehr ohne Verzögerung arbeitende Internetverbindung, was unseren Call angeht. Das heißt, wenn ihr hier und da mal gedacht habt, warum warten die so lange, bis sie antworten, dann ist das der einzige Grund. Nicht, dass wir langsam im Kopf sind, sondern die Internetverbindung. Die war langsam. Wir natürlich nicht. Und damit entlasse ich euch in den Dienstag. Auf Wiederhören.
Tschüssi.